Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo, ihr hinter den Radios. Es ist mal wieder Zeit für Micro Europa Tübingen. Und dazu aufgepasst. Heute erwarten euch drei ganz unterschiedliche Beiträge. Und doch haben sie eines gemeinsam. Es geht um Leidenschaft, Hingabe und Talent. Unser längerer Beitrag nähert sich Gisela von Rauschenbach an. Klingt wie eine in die Jahre gekommene Dame, die mit Klunkern behangen das Kosmetikgeschäft um die Ecke leitet. Falsch gedacht. Es ist ganz einfach eine privat organisierte Veranstaltungsreihe. Doch was es mit ihr auf sich hat, dazu später. Leidenschaft schwingt auch mit bei Lutz Dambeck, dem Filmemacher und Regisseur aus Leipzig. Er ist durch seine Dokumentarfilme und seine etwas ungewöhnliche, aber nicht weniger talentierte Herangehensweise an Themen wie die Geschichte des Internets bekannt geworden. Auch unser erster Beitrag handelt von der Leidenschaft für den Film. Gewidmet ist er Marlene Dietrich, eine der bekanntesten deutschsprachigen Performerinnen und wahrscheinlich der einzige Weltstar, den das deutsche Kino hervorgebracht hat. Marlene Dietrich könnte in diesem Jahr ihren 115. Geburtstag feiern. Ihr zu Ehren haben wir heute auch die Musik aus ihrer ganz großen Zeit ausgewählt. Alles von 78er Schellackplatten eines Tübinger Sammlers überspielt. Hier schon mal I Lost My Girl from Memphis mit Baba Miley und seinem Orchester. Aufgenommen 1930.
But my funds are mighty low. My gal, oh, why did she leave me? Sweet gal, I'm missing her so. Oh, there ain't no gal in Memphis as sweet as her around. I lost my gal from Memphis, that's why I feel low down.
Marlene Dietrich, die gebürtige Berliner Schauspielerin und Sängerin, wurde in den goldenen 20ern international bekannt durch ihre besondere Art als femme fatale, ihren Stil und ihre alternative Meinung zum Nationalsozialismus. Mehr erfahrt ihr jetzt von Sibel Kaczmas. Ihr Beitrag startet mit einer Gesangseinlage von Marlene Dietrich anlässlich einer Probeaufnahme zum Blauen Engel aus dem Jahr 1929, einem der ersten deutschen Tonfilme.
You're the cream in my coffee, you're the salt in my stew. You will always be my necessity, I'm lost without you. You're the cream in my coffee.
Mensch, was fällt dir eigentlich ein? Soll es Klavierspielen sein? So dem Dreck soll ich singen? Du hast den Waschdruck, aber nicht hier, verstehst du? Dussel.
Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich die gleichen Fehler machen. Aber ein bisschen früher, damit ich mehr davon habe.
Dieses Zitat stammt von einer unvergleichlichen Frau, die in den 1920er Jahren zunächst in Deutschland und anschließend auch international zu einer Berühmtheit wurde. Die Rede ist von der Schauspielerin und Sängerin Marlene Dietrich, dem vielleicht einzigen Weltstar, den der deutschsprachige Film zu Beginn des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hat.
What am I bid for my apple? The truth that made Adam so wise. On the historic night when he took a bite, they discovered a new paradise.
Marlene Dietrich mit bürgerlichem Namen Marie Magdalene Dietrich wurde am 27. Dezember 1901 in Berlin-Schöneberg geboren. Ihre Karriere als Schauspielerin begann sie schon Anfang der 20er Jahre am Theater und in kleineren Rollen beim Stummfilm.
Film 701, Sternberg, Frau Dietrich, 195, Aufnahme 3.
1929-30 spielte sie in Der Blaue Engel neben ihrem Filmpartner Emil Jannings die Lola Lola, ein Vamp und Femme Fatale. Die Regie führte Josef von Sternberg. Für beide war dies der internationale Durchbruch.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nicht.
Gleich nach der Premiere des Films Der Blaue Engel im Frühjahr 1930 beschloss Marlene Dietrich mit ihrem Regisseur Josef von Sternberg nach Hollywood zu gehen, um ihre Karriere dort voranzutreiben. Diese Entscheidung war ein bedeutender Wendepunkt in ihrem Leben. Unter Vertrag bei Paramount Pictures feierte sie internationale Erfolge an der Seite von bekannten Filmstars wie Cary Grant, James Stewart und Gary Cooper. Hier ein Ausschnitt aus dem Sternberg-Film Marokko aus dem Jahr 1930. Es ist die berühmte Apfelszene.
Thanks for the flower, mademoiselle.
Can I offer you an apple, too?
Let me 20 francs, Barney.
That smells 60.
2 weeks pay is a lot of money for an apple.
Can have it for nothing, if you like.
Nothing doing. I always pay for what I get.
Marlene Dietrich war eine Film- und Stilikone. Als erste Frau trug sie Männeranzüge und provozierte auch das Establishment. Sie gab sich dem nationalsozialistischen Regime unnachgiebig und sang für die amerikanischen Truppen als Goebbels- und Hitler-Gegnerin.
And now a touch of beauty is added to our program by Hollywood's lovely Marlene Dietrich.
I want to say that sharing this entertainment with you today is to me more important than doing the entertaining. I had hardly thought it possible that entertainment of such high caliber could be presented out here in the field. If morale is kept as high, such as I've seen during my visit here in Italy, I'm certain that we can look forward to a speedy victory. Goodbye. Good luck.
Dabei zeigte Marlene Dietrich auch soziales Engagement und unterstützte Flüchtlinge und Künstler. Sie blieb in den USA und kehrte erst mit den amerikanischen Truppen in die Heimat zurück.
In den Ruinen von Berlin fangen die Blumen wieder an zu blühen. Und in der Nacht spürst du von allen Seiten einen Duft, als wie aus alten Zeiten. Dans les ruines de Berlin.
In dem Film A Foreign Affair unter der Regie von Billy Wilder zeigte sie 1948 als Nachtclubsängerin in den Ruinen von Berlin ihr ganzes Können. Die Musik hatte wie bereits 18 Jahre zuvor beim Blauen Engel ihr alter Berliner Freund Friedrich Holländer komponiert.
Want to buy some illusions, slightly used, second hand. They were lovely illusions, reaching high, built on sand.
Für Dietrich waren die Songs immer das zweite Standbein. Bei ihren Tourneen in Deutschland musste sie Ende der 50er Jahre allerdings auch üble Beschimpfungen über sich ergehen lassen. Denn Gegner von ihr diffamierten sie als Vaterlandsverräterin. Bis zum Ende ihrer Gesangskarriere im Jahr 1975 trat sie jedoch mit ihren Liedern weltweit erfolgreich auf.
Sag mir adieu, frag nicht und geh. Es tut mir weh, wie dir.
Ihre mal tiefe, mal hohe Stimme, ihre bisweilen laszive und immer erotische Ausstrahlung wurden zu ihrem Markenzeichen. Sie legte großen Wert auf ihr Äußeres und ihre Garderobe, behauptete sogar von sich selbst, ich kann nicht singen, also muss das, was ich trage, eine Sensation sein. Ihren letzten Filmauftritt hatte sie 1978 als Baroness von Semmering in Schöner Gigolo, Armer Gigolo, einem Film von David Hemmings, unter anderem mit David Bowie.
Dancing, Music, Champagne. The best way to forget until you find something you want to remember.
Ernest Hemingway beschrieb die Dietrich mit den Worten »A beautiful body and the timely loveliness of her face«. Vermutlich um dieses Bild von ihr zu bewahren, durfte Regisseur Maximilian Schell im Jahr 1984 für seinen Dokumentarfilm Marlene nur Tonbandaufnahmen verwenden. Sie war damit im Film visuell abwesend und hatte wieder etwas an ihrer Legende gestrickt, ein letztes Mal.
Ich lese Bücher, ist man nie einsam, wenn man liest, ne? 55 Bücher sind über mich geschrieben worden, also bitte. Denken Sie nicht, dass ich die Bücher lese, um da von mir zu lesen, wie wunderbar ich war. Ich gehe nicht einen Dreck an.
Marlene Dietrich starb am 6. Mai 1992 abgeschottet in ihrer Pariser Wohnung. Ihr letzter Wille ging in Erfüllung. Sie ruht in einem Ehrengrab auf dem Friedhof in Berlin-Friedenau, ihrer Heimatstadt. Der ehemalige französische Staatspräsident Jacques Chirac sagte einmal, eine Reihe von Schauspielerinnen werden zu Stars, doch nur wenige von ihnen werden zu Mythen. Marlene Dietrich war und ist alles in einer Person. Mythos, Ikone und Legende.
Jetzt aber falsch spielen, verstehst du? Dann gibt's einen Tritt.
Wer wird entweinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt sich heimlich bloß, na endlich bin ich wieder mein Verhältnis los. Wer wird entweinen, wenn man auseinander geht?
Wir sagen jetzt aber noch nicht auf Wiedersehen. Das war ein Beitrag von Sibel Katschmas über Marlene Dietrich. Jetzt haben wir uns ja musiktechnisch schon ein bisschen in die 30er Jahre eingegroovt, dann machen wir doch gleich weiter mit Marlene Dietrich und You Do Something to Me aus dem Jahr 1939.
You do something to me. Something that simply mystifies me. Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize me. Let me do that voodoo that you
Weiter geht's mit dem nächsten Beitrag. In der heutigen Sendung von Mikroeuropa spielen wir verschiedene Beiträge, die alle eines gemeinsam haben: die Leidenschaft zu etwas Großem. Lutz Dambeck ist genau durch seine Art der Hingabe bekannt geworden. Der Leipziger ist ausgebildeter Schriftsetzer, Filmemacher und Grafiker und hat schon einige Dokumentar-, Experimental- und Animationsfilme ins Leben gerufen. Unter anderem 2004 Das Netz, ein zweistündiger, grandioser Film über die Geschichte des Internets. Neulich war Lutz Dambeck in Tübingen und hat im Kinomuseum seinen neuen Film Overgames vorgestellt. Mikroeuropa-Promi-Beauftragte Julia Kruslin hatte mit ihm einen Termin.
Als ich zum Telefon greife, um Lutz Dambeck anzurufen, zittert meine Hand. Ich soll mit dem deutschen Künstler und Filmemacher einen Termin für ein Interview ausmachen, denn er zeigt wenige Tage später im Kinomuseum in Tübingen seinen Film Overgames. Was erwartet mich wohl? Wie wird er sein? Ich bin nervös. Schließlich telefoniere ich hier nicht mit irgendjemandem. Nach einigen Minuten schaffe ich es, mich zu überwinden und wähle die Nummer. Es klingelt einmal, es klingelt ein zweites Mal und es klingelt ein drittes und letztes Mal. Dann nimmt jemand ab. Lutz Dambeck? Ich stelle mich vor und frage ihn nach einem Interview. Mir antwortet ein völlig unkomplizierter, wahnsinnig freundlicher Mann, der mir sofort sympathisch ist. Wir vereinbaren, dass wir uns nach der Vorstellung seines Filmes noch einige Minuten zusammensetzen werden. Es kommt also der 25. April. Nach einer kleinen Einführung durch Professor Dr. Susanne Marschall, der Direktorin des Zentrums für Medienkompetenz der Uni Tübingen, sehen wir ein beeindruckendes Werk von Lutz Dambeck. Overgames ist eine ehrliche, unverfälschte Dokumentation, in der hauptsächlich der Frage nachgegangen wird, inwiefern Spiele von deutschen Gameshows ursprünglich für Psychiatriepatienten in Amerika entwickelt wurden. Welche Intuition dahinter steckt und woher die Idee kam, erklärt er mir später im Interview.
Also der auslösende Moment ist, wie gesagt, eine Zufallsbeobachtung im Fernsehen. Herr Fuchsberger erzählt aus seinem Berufsleben und erzählt die, man kann sagen, Story, dass die Spiele für seine erste Show, die er als Moderator gemacht hat im westdeutschen Fernsehen, in Amerika in der Psychiatrie entwickelt wurden. Dachte ich, na, das ist ja vielleicht doch irgendwie ganz interessant. Kümmer dich doch mal, bring das doch mal zusammen. Dieses Gefühl, mehr war das ja nicht, diese Beobachtung. Und prüf mal, ob die mit dieser Geschichte jetzt was zu tun haben.
Um eine Antwort für seine Frage zu finden oder ihr zumindest etwas näher zu kommen, fährt Dambeck unter anderem nach Amerika und interviewt einige Größen der amerikanischen Gameshow-Landschaft. Hier stößt er jedoch auf Ahnungslosigkeit. Keiner der Interviewten scheint etwas davon zu wissen, dass die Spiele ursprünglich aus der Psychiatrie stammen. Trotzdem erkennt der gebürtige Leipziger hier eine Tendenz.
Also, dass da Leute unter extremem Zeitdruck beobachtet werden, die eine bestimmte Aufgabe zu lösen haben. Oder wenn man Leute in eine neue Situation stellt, dass man dann die Gelegenheit hat, Verhalten zu ändern. Das erzählen die ja und das bestätigt ja eigentlich, dass man es macht.
Er ahnt aber andererseits auch, warum die sogenannten Gameshow-Master höchstwahrscheinlich auch gar keine klare Antwort auf die Frage geben wollen.
Es ist natürlich für die auch total peinlich. Also das ist bei den Interviews rausgekommen, dass für diese Showleute das eine Beleidigung wäre, dass sie aus der Psychiatrie, also aus der Wissenschaft, die sie sowieso nicht so ernst nehmen, etwas kopiert hätten.
Von der bloßen Idee bis zum fertigen Werk ist es aber meist ein langer Weg. Auch ein geübter Filmemacher wie Lutz Dambeck hat manchmal Momente, in denen er nicht weiterkommt. Er erzählt mir, dass es wichtig sei, dran zu bleiben und vor allem auch Mut zur Lücke zu haben. Der Künstler habe nichts dagegen, wenn am Ende keine Antwort gefunden werden könne. Für ihn sei es relevant, sich während des Prozesses mit der Welt ins Verhältnis zu setzen und so immer mehr über sich selbst und über die Sache zu lernen. Ähnlich wie Parsival, der durch unterschiedliche Prüfungen und Wegstationen geführt wird. Was genau bei so einem künstlerischen Prozess passiert und wie eine Recherche abläuft, erklärt er mir in unserem Interview.
Also man spricht mit Experten, die bereit sind, mit mir da auch darüber zu sprechen, die auch so ein bisschen den Stand der Wissenschaft referieren können. Und dann liest man sehr viel, schreibt die Fußnoten raus, fährt in Archive, wenn da ein bisschen Geld da ist, überprüft diese Fußnoten und dann spricht man vor allen Dingen mit Leuten direkt. Das ist das Allerwichtigste.
Am 9. Mai fand in Tübingen die sogenannte Tübinale statt, bei der junge Studenten ihre Kurzfilme präsentierten, die im Rahmen der Vorlesung Medienkonvergenz bei Professor Dr. Klaus Sachs-Hombach entstanden sind. Durchsetzen konnte sich der Film Nexus der Gruppe AMK. Die Mitglieder Michael Mantai, Linda Adey und Laria Kaya erzählen in 5 Minuten eine ergreifende Geschichte von 3 Menschen, die sich zunächst nicht kennen, aber dennoch verbunden sind. Nicht nur den Gewinnern der Tribinale, sondern allen jungen Filmemachern möchte Lutz Dambeck einen besonders wichtigen Tipp mit auf den Weg geben.
Naja, und dann eben nicht zu viel kopieren, ja. Also auf den, selbst wenn man sich ein bisschen peinlich vorkommt. Also kann auch rumpeln, so ein Film, schlechter Ton, blöder Schnitt. Also merkt man handwerklich, also nicht so viel Ahnung, aber ich kriege irgendwie, erfahre was. Das ist wie zeichnen, Baum angucken und sich nicht altmodisch fühlen und einfach zeichnen, hingucken, sehen und erzählen.
Das war ein schönes Schlusswort von Filmemacher Lutz Dambeck. Es muss handwerklich eben nicht immer alles perfekt sein, solange man den Zuschauer oder Zuhörer in seinen Bann geschlossen hat.
Micro Europa. Sounds.
International. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Modern.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Ihr habt schon davon gehört, von dieser ominösen Veranstaltungsreihe Gisela von Rauschenbach? Bei ihr muss auch nicht immer alles 100% perfekt sein, denn die alternative und außergewöhnliche Mainzer Vortragsreihe hat auch genug zu bieten, wenn nicht alles glatt läuft. Bevor ihr nun aber endlich den Beitrag von Florentine Fendrich zu hören bekommt, gibt's zur Einstimmung Musik von Lee Wiley mit dem Trompeter Baba Miley. Der Song heißt Take It From Me und wurde 1931 in New York eingespielt.
Thank you.
Hallo, hier ist Christian Krack von der 977 in Stuttgart. Ganz liebe Grüße zu Mikro Europa nach Tübingen. Ihr seid ein geiles Radio.
Then you find a level place, foreign floor to place that bottle. Next you start to toddle, keep watch on the bottle. Then you step around a bit, be careful not to hit that bottle. Whoa, just like a clown, start messing around. Keep going to town. Then you make a break and you wiggle like a snake that's hitting that bottle. It's easy to do, cause everybody hits the bottom.
Ihr hört Mikroeuropa hier auf der Wüstewelle. Der Name Gisela von Rauschenbach verrät erstmal gar nichts. Die Veranstaltungsreihe in Mainz ist trotzdem ein beliebtes Ziel für alternative Menschen, die gerne mal über Themen diskutieren und philosophieren. Aber woher kommt dieser Name eigentlich? Also Gisela ist einfach ein netter Vorname. Rauschenbach kommt daher, dass bei der Idee ein kleiner Rausch mit im Spiel war und das von? Ach, klingt einfach besser. So zumindest erklären die Gründer der Vortragsreihe. Aber jetzt hört selbst.
Es ist schon dunkel in den Gassen der Mainzer Altstadt, aber ein paar Leute sind noch unterwegs. Manche von ihnen steuern auf eine braune Haustür zu, an der ein Schild hängt. Eine ältere Frau ist dort abgebildet, Gisela. Sie wohnt hier und hat heute Geburtstag. Die Geburtstagsfeier findet in einer Dachwohnung statt. Es ist ein langer Aufstieg. Endlich oben angekommen, ist der ein oder andere schon mal ein wenig außer Puste.
Hi. Ja? Ah, hallo.
Die Schuhe aus und rein in die gute Stube. Drinnen tummeln sich schon einige Gäste. Doch von der alten Dame, die unten auf dem Schild zu sehen war, fehlt jede Spur. Klar, denn Gisela ist gar keine Person, sondern der Name einer Veranstaltungsreihe, die hier in Mainz alle 3 Wochen stattfindet. Der Startschuss für die Gisela von Rauschenbach fiel vor 2 Jahren. Deshalb feiern die Veranstalter mit den Besuchern an diesem Abend Giselas 2. Geburtstag. Nach vielen Begrüßungen, ein bisschen Plaudern und Snacken versammeln sich alle im Wohnzimmer und quetschen sich überall hin, wo es Platz hat. Der offizielle Teil der Veranstaltung ist eröffnet. Jetzt erfahren die Neuankömmlinge, was sie erwartet.
Herzlich willkommen.
So, Gisela, ich würde noch mal kurz erzählen, was so Gisela ist. Ne? Also normalerweise, sagen wir hier im Haus, organisieren wir so Themenabende, wo halt wir jemanden einladen, der zu einem gewissen Thema was erzählt. Und es ist irgendwie jetzt so mittlerweile so ein Brauch, das ist jetzt das zweite Jahr. Und wenn Gisela Geburtstag feiert, dann lehnen die sich ein bisschen zurück.
Und lässt stattdessen die Gäste die Arbeit machen. Die leisten an diesem Abend tatsächlich noch einiges an Denkarbeit. Zur Feier des Zweijährigen gibt es ein Gisela-Quiz mit Fragen rund um die Veranstaltung und zu den Themen des vergangenen Jahres. Gemeinsam schwelgen die Gäste in Erinnerungen. Auch Simon Sawatzki und Karin Heckle denken gerne zurück. Die beiden gehören zu den 6 Gründern der Veranstaltung. Vor etwas mehr als 2 Jahren sind die Ur-Giselaner aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands in das gleiche Haus in Mainz gezogen.
Im Prinzip ist es auch so entstanden, dass wir gedacht haben, eigentlich sind wir alle schon so unterschiedlich, dass wir auch zu Beginn, wo wir uns in der Hausgemeinschaft halt auch kennengelernt haben und gesagt haben, eigentlich wissen wir auch gar nicht so recht, was jeder von uns macht.
Und eigentlich, das war so die Idee, dass wir uns eigentlich selber erstmal kennenlernen wollten, dass wir uns quasi im Haus irgendwie erstmal vorstellen, was jeder so macht.
Also haben sich die 6 an einem Abend zusammengesetzt und ein grobes Konzept ausgearbeitet. Bei den meisten Dingen waren sie sich schnell einig. Am längsten gedauert hat die Namenssuche. Themen Trip und Themen Café waren erst die Favoriten. Wie um alles in der Welt ist dann der Name Gisela von Rauschenbach entstanden? Einer der Mitgründer, der heute in Belgien lebt, Jan Lünemann, hat den entscheidenden Anstoß gegeben, erinnern sich die beiden.
Der hat dann wirklich irgendwann gesagt, ach, wir nehmen einfach was ganz anderes. Wir nehmen irgendwas, was halt einfach gar nichts abdeckt, so Gisela zum Beispiel.
Und dann haben wir halt an dem Abend jede Menge roten Rauscher getrunken. Mhm. Und irgendwann kam es dann halt, dass man halt auch irgendwie Rauschenbach, ne, Gisela Rauschenbach. Und dann sollte es natürlich auch ein bisschen höflicher sein und ein bisschen
eleganter.
Auch intelligenter. Mhm. Und dann war halt von Rauschenbach.
Und unter diesem Namen trägt sich das Format jetzt schon 2 Jahre lang. Am Anfang nur im ganz kleinen Kreis, ein Hauskreis sozusagen. Das hat sich mit der Zeit geändert. An Giselas 2. Geburtstag sind ungefähr 20 Leute gekommen. Die Sache muss wohl Spaß machen. Und tatsächlich wirken die Mannschaften beim Quizzen ganz vergnügt. Sie stecken die Köpfe zusammen, beraten, lachen viel und heizen die Stimmung ordentlich an.
Also es gibt Punkte zu holen, aber auch welche zu verlieren.
Frage 1. Wer ist Willy Waller?
Ist das ein Anagramm?
Ja, auch keine Punkte verlieren. Wir haben
Pokerstar.
Negativ.
Minus 1 Punkt.
Eine richtige Wettkampfatmosphäre ist entbrannt. Die 4 Mannschaften kämpfen bis zum Schluss um den Sieg. Normalerweise läuft eine Gisela aber ganz anders ab als an diesem Abend. Das zeigt sich 3 Wochen später. Diesmal treffen sich alle in einer anderen Wohnung im Haus. Nach einem gemütlichen Vorlauf folgt das Herzstück der Veranstaltung. Ein etwa einstündiger Vortrag mit anschließender Diskussion. An diesem Abend zum Thema Einwanderung und Integration. Auch danach sitzen die Gäste weiter gemütlich zusammen und unterhalten sich über den Vortrag oder ganz privat. Abende mit Kulturveranstaltungen in den eigenen 4 Wänden. Dieses Konzept ist nicht neu.
Klassisch betrachtet kommt das Ganze ja schon aus der Idee des Salons. Der Salon ist sozusagen das Private, der private Raum, der der Öffentlichkeit geöffnet wird.
Markus Baumgart ist in Sachen privater Öffentlichkeit ein echter Experte. Der studierte Kulturwissenschaftler betreibt in seiner Freizeit selbst eine Art Gisela. Im Rahmen seiner Buchlounge lädt auch er einmal im Monat im Tübinger Loretto-Areal Menschen in seine privaten Räume ein. Er weiß, dass schon im 18. und 19. Jahrhundert Salons veranstaltet wurden. Diese privaten gesellschaftlichen Treffpunkte boten Raum für Diskussionen und Ideenaustausch. Ist der Salon nun wieder modern?
So vom Gefühl her denke ich, dass seit ein paar Jahrzehnten vielleicht sogar schon, also seit, sagen wir mal, 90er Jahren, diese Idee im privaten Raum, sowas wie den Salon wieder aufleben zu lassen, tendenziell im Kommen ist.
Tatsächlich sind die Buchlounge und die Gisela bei weitem nicht die einzigen Veranstaltungen dieser Art. Wie schon in der Vergangenheit gibt es heute Salons in verschiedenen Ausprägungen. Literarisch, musikalisch, politisch oder wissenschaftlich. Doch nicht nur thematisch gibt es Unterschiede.
Also von dem, was ich jetzt so quasi nebenbei wahrnehme, würde ich sagen, dass es das zum einen auf der eher etablierten Ebene gibt, dass Leute das dann quasi auch hochpreisiger machen. Das heißt dann auch richtig mit Eintritt und mit großem Essen und so weiter. Oder dass es halt mehr das Einfache, Spontane, wirklich Private hat.
Auch die Gisela in Mainz zeichnet sich durch ihre schlichte, ungezwungene Art aus. Der Eintritt ist frei, Essen und Getränke werden gestellt. Um die Kosten einigermaßen zu decken, steht neben der Eingangstür immer ein kleines Sparschwein, die Mutter, die sich über Spenden freut. Im Normalfall ist sie am Ende jeder Veranstaltung auch ganz gut gefüllt. Auch bei dieser Gisela steht die Mutter wieder bereit. Allmählich wird es Zeit für den Vortrag. Die Gisela des Abends ist heute Philipp Gieseler. Er hat seine Masterarbeit zum Thema Einwanderung und Integration geschrieben. Durch die Flüchtlingsdebatte zurzeit wieder ein brandaktuelles Thema. Sein Vortrag beginnt mit der Frage, wer ist wann eigentlich Deutscher und was bedeutet Deutschsein überhaupt?
Ich habe unterschieden zwischen historisches Deutschsein, kulturelles Deutschsein, juristisches Deutschsein und irgendwo auch emotionales. Also was aber dann wieder auf kulturell sich unter Umständen beziehen kann. Kultur umfasst ja alles. Ja? Alles ist ja irgendwie Kultur.
Der Vortrag ist eine wissenschaftliche Annäherung an das Thema Deutschland und Einwanderung. Aber er gibt sich Mühe, die eher stumpfen Rechtsgrundlagen und Fachbegriffe, die für das Thema relevant sind, so verständlich wie möglich zu erklären. Obwohl es ernsthafter Stoff ist, gleicht der Vortrag keineswegs einer Schulstunde.
Ganz genau. Super einfach, ne? Könnt ihr alles nachlesen in meiner Masterarbeit.
Wo gibt es sie zu kaufen?
Noch nicht. Ich habe nur ein Exemplar, das Sammler.
Scherze, Anregungen und Zwischenfragen sind hier erlaubt. Ablenken lässt Philipp Gieseler sich trotzdem nicht. Bald fällt das Stichwort Integration und er stellt zwei unterschiedliche Modelle vor.
Das ist der Kommunitarismus und der Partikularismus. Also es sagt jetzt erstmal direkt was mit. Zu Recht. Aber im Prinzip geht es darum, Kommunitarismus geht davon aus, dass Menschen eine Gemeinschaft bilden und irgendwo ihre Diversität zurückstecken. Partikularismus geht davon aus, dass die Diversität in den Vordergrund gerückt wird.
An dieser Stelle schlägt er den Bogen zur aktuellen Flüchtlingssituation. Die anschließende Diskussion zeigt, dass das Thema die Gäste offenbar beschäftigt.
Die Flüchtlinge werden nicht diese Arbeit tun. Die kommen hierher, die wollen studieren, die wollen Großes erreichen. Ja? Die kommen nicht hierher, um unsere Alten zu pflegen, sondern die kommen hierher, um ihr Leben zu gestalten. Und
die Gäste diskutieren diese Fragen auch nach dem offiziellen Teil des Abends noch lebhaft weiter. Philipp Gieseler ist erstmal froh, dass alles gut gelaufen ist. Er freut sich, dass sich so viele an der Diskussion beteiligt haben. Nervös war er nicht wirklich. Es ist ja mehr oder weniger ein Vortrag vor Freunden. Aber eine gewisse Unruhe ist doch immer dabei, verrät er.
Es ist natürlich schon eine Anspannung da, weil man auch den Anspruch an sich selbst hat, dass das was Gutes wird. Also diese Gisela-Vorträge, ich finde das Konzept einfach super gut. Aber ich will auch was Gutes dazu beitragen. Also ich will, dass sich die ganze Sache auch auf hohem Niveau weiterführt.
Das hat er wohl geschafft. Die Zuhörer sind jedenfalls zufrieden mit ihm. Auch mit Veranstalter Simon Sawatzki.
Es war gut. Also ich fand es sehr, sehr, sehr spannend. Und der Phil hat das super gemacht. Ich meine, er hat im Endeffekt die Grundlagen gelegt.
Innerhalb einer Stunde lässt sich freilich nicht die komplette Flüchtlingsdebatte offenlegen und ausdiskutieren. Nichtsdestotrotz hat der Vortrag eine Übersicht gegeben, welche Faktoren beim Thema Einwanderung und Integration überhaupt eine Rolle spielen. Mit dieser Grundlage können die Hörer nun für sich selbst entscheiden, wie sie an das Thema herangehen. Nicht jede Gisela ist politisch. Im Gegenteil, Themenvielfalt ist ein Merkmal der Veranstaltung. Die Gisela-Gründer sind der Meinung, dass prinzipiell jedes Thema spannend ist. Wichtig ist nur, dass das vorgestellte Thema einen Bezug zu den Menschen hat, die kommen. Mitveranstalter Simon Sawatzki und Karin Heckle.
Deswegen hat auch Gisela diese Unterüberschrift mit diesem Was kümmert mich das, um das als roten Faden, um so den Mensch, so einen humanistischen Ansatz auch in den Vordergrund zu rücken, da nochmal mit reinzubringen.
Dass es halt nicht nur so eine Nerd-Veranstaltung wird, dass da einer an der Uni halt irgendwas runterlabert, ja, was ihn offensichtlich interessiert, aber halt die Leute nicht mitnimmt.
Dieses Konzept geht anscheinend auf, denn die Gäste besuchen auch Vorträge, mit denen sie thematisch nicht unbedingt etwas anfangen können. Warum? Meistens wird man positiv überrascht, meint Besucherin Vera Gottschall.
Meine erste Gisela war ja, wie gesagt, Magnetismus. Und ich bin totaler Noob, was das Thema angeht. Ich habe in Physik gerade noch mal so Sachen wie Farbfilter und Linsen verstanden, aber dann hört es bei mir eigentlich schon auf. Und er hat es aber sehr gut rübergebracht. Und halt, was auch noch mal so ein Bereich war, war das Thema Kampfsport. Ich habe mit Kampfsport überhaupt nicht viel zu tun, aber nachdem Tim das dann gemacht hat, hatte ich fast selber schon Lust, es mal auszuprobieren.
Die Themenspanne ist weit gefächert. Von Magnetismus bis Oper, von Poker bis Märchen, von Chaos bis Urlaub in Kambodscha ist alles dabei. Fragen wie, was treibt mich an oder wie schreibe ich einen Roman, waren schon Thema. Sogar die anonymen Alkoholiker haben einen Vortrag gehalten. Klar, dass da nicht immer jedes Thema nach dem eigenen Geschmack sein kann. Aber wenn man ganz unvoreingenommen rangeht, kann man aus jeder Session einen Nutzen ziehen.
Man lernt halt unglaublich viel über die anderen Menschen halt auch, die das Thema halten, aber auch über sich selber nochmal so ein bisschen, dass man doch nochmal so Gefallen an Sachen finden kann, die man vorher eigentlich so negativ betrachtet hat oder sich noch gar nicht mit beschäftigt hatte, so wirklich vorher.
Es steckt also tatsächlich in jedem Thema ein bisschen was vom Motto, was kümmert mich das? Es ist der rote Faden der Veranstaltung, doch es gibt noch eine andere Sache, die alle Themen miteinander verbindet.
Alle Referenten, die bisher eine Gisela gehalten haben, haben sich auch sehr professionell darauf vorbereitet. Man hatte irgendwie nie den Eindruck, dass es halbherzig ist und es waren eigentlich auch immer Themen, wo sehr viel Herzblut drin gesteckt hat und wo man wirklich gemerkt hat, dass derjenige sich damit beschäftigt hat und das reißt einen auch schon immer automatisch so mit.
Die anfängliche Sorge, dass vielleicht irgendwann die Themen ausgehen könnten, war unbegründet. Um einen Vortrag halten zu dürfen, stehen die Leute mittlerweile sogar Schlange. Sie haben regelrecht Spaß daran, andere Menschen daran teilhaben zu lassen, was sie in ihrer Freizeit machen, was sie erlebt haben und welche Themen sie interessieren. Vielleicht ist es auch ein wenig diese Bandbreite an ungewöhnlichen Themen, die jedes Mal wieder neue Gäste anlockt. Wo die immer herkommen, weiß man manchmal selbst nicht so genau, berichtet Mitgründer Simon Sawatzki.
Ist auch mittlerweile so, finden wir immer ganz witzig, dass Leute kommen, die keiner kennt und sie sagen dann, dass halt, sie haben von dem einen gehört, den wir auch selber gar nicht kennen, weil er irgendwie nur einmal da war, dass er gesagt hat, das ist cool hier.
Offen steht die Gisela prinzipiell jedem. Trotz allem sind die meisten Gäste Freunde und Bekannte der Hausbewohner. Es gibt Stammgäste, die so gut wie jedes Mal da sind, aber auch sogenannte Satellitenmenschen, die je nach Zeit und Laune vorbeikommen. Ein paar der Besucher haben wiederum ihren eigenen Freunden von der Gisela erzählt. Und so kommt es, dass immer wieder neue Gesichter auftauchen. Die meisten sind begeistert, aber es gibt auch Ausnahmen.
Es gibt natürlich auch ein, zwei, die gesagt haben, es ist wirklich nicht ihr Ding. Ne? Also das haben wir auch schon erlebt.
Ja, es gibt auch welche, die sagen, ach, das ist so ein bisschen pseudo-intellektuell, hab ich keinen Bock. Das ist denen ja nicht zu verübeln, ja, natürlich hat es was pseudo-intellektuelles. Ja, schon irgendwelche Leute, die sich zu irgendeinem Thema treffen, zu einer PowerPoint und so, kann man schon steif finden.
Wenn es so ein bisschen abgefahrenere Themen sind.
Muss ja auch nicht jedem gefallen. Aber was sind es denn eigentlich für Leute, die kommen? Die meisten Gäste sind zwischen 25 und 35 Jahre alt. Allerdings gibt es immer mal wieder auch Ausnahmen, die deutlich jünger oder älter sind. Was verbindet sie miteinander?
Alles Akademiker, ne? Größtenteils.
Also ich finde, klar sind wir alle vom Charakter her unterschiedlich und von den Themen, die uns vielleicht auch interessieren, aber ich glaube schon, dass wir ganz viel gemeinsam haben, ne? Nämlich irgendwie Interesse an Menschen und eine gewisse Offenheit.
Diese Offenheit spüren vor allem die Neuankömmlinge. Sie fühlen sich schnell wohl zwischen diesen Leuten und nicht selten liest man im Gästebuch Sätze wie »Meine erste und bestimmt nicht letzte Gisela, ich komme wieder«. So unterschiedlich die Besucher vielleicht in ihren Freizeitaktivitäten oder sonstigen Interessen sein mögen, eine Sache sind sie jedenfalls nicht. Schickimicki-Menschen.
Was man hier auch wenig sieht und findet an Publikum sind Menschen, die jetzt, ich sag mal, extrem auf ihr Äußeres achten, hier mit richtig krass hochhaarigen Schuhen und langen Fingernägeln und einem dicken Wagen vorfahren.
Karin Heckle berichtet, die Giselaner seien im wahrsten Sinne des Wortes bodenständige Leute. Sie nehmen auch ohne Murren auf dem Fußboden Platz, wenn alle Sofas und Stühle belegt sind. Wie der Großteil der Gäste ist auch die Mehrheit der Gieseler Veranstalter berufstätig. Da ihre Wohnungen alle im gleichen Haus sind, rotiert der Veranstaltungsort und damit auch die Veranstaltungsleitung. Somit ist immer jemand anders zuständig für die Planung des Abends. Bei den anfallenden Aufgaben wie Einkaufen und Zubereiten von kleinen Snacks unterstützen sich die Hausbewohner trotzdem gegenseitig. Diese unkomplizierte Arbeitsteilung macht es leichter, eine solche Veranstaltung zu stemmen und auch aufrechtzuerhalten, trotz Ausbildung oder Beruf. Dass jedes Mal wieder etwa 20 Leute vor der Tür stehen, um die Gisela mitzuerleben, motiviert zusätzlich. Woran es liegt, dass die Leute immer wieder kommen? Für viele steht im Vordergrund, Freunde wieder zu treffen oder neue Freundschaften zu schließen. Besucher David Werking.
Also ich habe noch nie irgendeine Gisela gehabt, wo nicht irgendjemand dabei war, den ich noch nicht gesehen habe. Und da man danach dann auch irgendwie noch philosophiert und redet und irgendwie so Lebensgeschichten noch kennenlernt, so lerne ich neue Leute kennen und die ja auch alle in dieser Sparte, die einfach die Gisela hervorbringt, dann sind. Und das ist genau mein Ding von Mensch.
Auch Mitveranstalterin Karin Heckle vermutet einen großen Teil der Attraktivität in der Geselligkeit der Veranstaltung. Sie bezeichnet die Gisela als einen Sozialraum, der dabei hilft, neue Leute kennenzulernen.
So aus der Kalten heraus irgendwie in ein Gespräch zu kommen, das fällt ja vielen ganz oft schwer. Und da hat man einfach auch so einen Puffer. Man kann da einfach mal sitzen, man kann sich akklimatisieren, man guckt sich erstmal die Leute an. Und ich glaube, das hilft vielen, um Kontakte knüpfen zu können.
Vielleicht spielt auch die Face-to-Face-Situation eine Rolle. Heutzutage wird häufig kritisiert, dass speziell die jüngere Generation den direkten Umgang zu wenig pflegt und sich stattdessen lieber hinter ihrem Smartphone verschanzt. Ist die Begeisterung für diese gesellschaftlichen Veranstaltungen ein Hinweis dafür, dass die Leute den menschlichen Kontakt ein wenig vermissen? Dazu Markus Baumgart von der Tübinger Buchlounge.
Ich denke schon, dass halt grundsätzlich so ein Bedürfnis da ist, so auch Umgangsformen zu pflegen, die einfach in der direkten Kommunikation sich befinden. Also der Wunsch sozusagen in eine direkte analoge Kommunikation einzutreten und vielleicht auch eine gewisse Konzentration aufeinander, weil eben nicht andauernd neue Einflüsse und neue Tweets auf einen einstürzt, sondern man ist dann hier in einem geschlossenen Raum und man lässt sich dann einfach ganz konkret auf die Situation ein.
Ein anderer Pluspunkt für die Gäste ist das Bequeme und Unverbindliche der Veranstaltung. Als Gast muss man sich um nichts kümmern, man muss nichts mitbringen, man wird vielmehr noch bedient und mit allem versorgt. Wenn man Zeit hat, kommt man vorbei, wenn nicht, dann eben nicht. Das entscheiden viele auch spontan. Man muss sich vorher nicht groß ankündigen oder absagen. Wenn man daran denkt, ändert man vielleicht noch rechtzeitig das Facebook-Häkchen. Diese Flexibilität und Unverbindlichkeit kommt bei den Gästen gut an. Sobald man sich aber entschieden hat zu kommen und damit ein Teil des Abends zu sein, ändert sich offenbar die Einstellung der Verbindlichkeit. Das hat Markus Baumgart auch bei seiner Buchlounge schon festgestellt.
Ich glaube, dass es der Rahmen ist, der einen sozusagen switchen lässt in eine andere Art von Gemeinschaftlichkeit. Von dem ganz Unverbindlichen hin zu so einer Grundverbindlichkeit, die man aber selber aus sich schöpft. Nicht aus dem äußeren Zwang, so wir haben jetzt hier Schulstunde oder wir haben jetzt hier Veranstaltung, da steht der Entertainer, da sind die Zuhörer und so weiter. Sondern das ist so eine innere freie Entscheidung, teilhaben zu wollen an dem, was aktuell jetzt hier im Moment passiert.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum keiner der Gäste auf die Idee kommen würde, während des Vortrags das Smartphone aus der Tasche zu ziehen. Man hat Respekt vor dem Vortragenden und seinen Interessen und möchte sich auf das einlassen, was er zu erzählen hat. Gemeinschaftlichkeit ist auch in der Stimmung spürbar. Das dominierende Geräusch jeder Veranstaltung ist Lachen. David Werking, Vera Gottschall und Jana Benke haben die Mainzer Gisela besucht. Wie kann man die dortige Atmosphäre in Worte fassen?
Lustig. Man hört, also es wird doch immer viel gelacht und alles viel mit Humor genommen. Wir sind hier nicht beim Uni-Vortrag vom Dozenten. Es ist alles ganz locker.
Es ist eigentlich eine ganz lockere, entspannte und auch produktive Atmosphäre.
Jeder hockt irgendwie dick getrennt nebeneinander und kuscheln auf dem Boden sitzen. Ich würde sagen, das ist auch so die Atmosphäre, die rüberkommt.
Wohnzimmeratmosphäre eben. Wenn alle sich so wohlfühlen und zufrieden sind, dass sie sich wiedersehen und miteinander unterhalten können, spielt der Vortrag für den Erfolg der Veranstaltung dann überhaupt eine Rolle? Tatsächlich ist es die Verbindung aus Sozialraum und Vortrag, aus Gemeinschaftlichkeit und Wissenserwerb, der die Gisela von anderen geselligen Events abhebt. Gisela-Besucher Florian Wode.
Man könnte sich ja auch einfach in der Kneipe treffen und sich unterhalten und Bier trinken. Das wäre ja auch lustig. Das würde man ja vielleicht auch sagen, das machen wir jetzt alle 4 Wochen. Aber so hat man noch diesen Bonus, dass man Themen, mit denen man selber vielleicht jetzt gar nicht in Berührung war vorher oder auch nicht auf die Idee kommen würde, sich da zum Beispiel was drüber durchzulesen oder darüber was sich anzuschauen, dass man darüber Sachen erfährt. Also deswegen ist das praktisch schon doppelter Nutzen im Prinzip.
Und das ist bei weitem nicht die Meinung eines Einzelnen. Viele Gäste, wie auch Jana Benke, betonen, dass ihnen der Vortrag genauso wichtig ist wie die Geselligkeit.
Nicht nur da sitzen und was trinken und quatschen, was auch ganz schön ist, sondern auch ein bisschen Input zu erhalten von außen, so ein bisschen Wissen mitnehmen aus so einem Abend.
Man will außer Spaß also noch einen konkreten Nutzen aus dem Abend ziehen. Das kann die Erweiterung des Allgemeinwissens oder das Knüpfen neuer Kontakte sein. Oder, wie Florian Wode erklärt,
ich mag es immer, wenn man ein bisschen aus seinem eigenen Trott so rauskommt oder aus den eigenen Gedanken. Man dreht sich ja doch dann eher so im Kreis und so kriegt man auf jeden Fall neue Einflüsse jetzt.
Bei so vielen positiven Effekten kann man nur hoffen, dass die Gisela auch in Zukunft eine Inspirationsquelle bleibt. Fakt ist, 2 der ursprünglichen Hausbewohner und Gisela-Mitgründer wohnen schon jetzt nicht mehr in Mainz. 2 weitere haben vor kurzem Nachwuchs bekommen. Was passiert, wenn sie in eine größere Wohnung umziehen? Und dann irgendwann auch der letzte Gründer das Haus verlässt. Zieht die Gisela mit um? Stirbt sie womöglich aus?
Wenn das Format tatsächlich so überzeugt, dann wird es in anderen Wohnzimmern fortgesetzt werden. In ganz Mainz verteilt, vielleicht auch nochmal, wenn irgendjemand raus aufs Land zieht, dann auch dort oder auch nicht. Also das wird die Zeit zeigen. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass man da dann wehmütig sein darf, wenn es tatsächlich irgendwie einen Pluspunkt gibt. Dann gibt es den und dann hatten wir trotzdem eine gute Zeit.
Es ist, wie Karin Heckle beschreibt. Alle haben eine gute Zeit, Gastgeber und Gäste. Das kann man sehen. Die Gisela ist eine nette Abwechslung zu den standardisierten Kino- oder Barbesuchen. Und dazu noch informativ. Sowas könnte es ruhig öfter geben. Eigentlich könnte jeder sowas auf die Beine stellen. Man muss nur den Mumm haben, sein Wohnzimmer auch Menschen zu öffnen, die man vielleicht weniger gut kennt. Engagement gehört auch dazu. Daran mangelt es laut Besucher David Werking leider häufig.
Ich habe das auch schon selber mal irgendwie gesagt mit Freunden, lass uns doch abends mal, und hatte Vorträge und habe das überlegt. Ich habe nur leider in meinem Freundeskreis nicht so viele, die dann irgendwie von ihrem abendlichen Fernsehabend abweichen wollen.
Schade eigentlich, wo die Gisela doch so viel zu bieten hat. Nette Leute, nette Atmosphäre, Horizont und Wissenserweiterung, Snacks, Getränke, Musik. Man kann nur hoffen, dass die Gisela gesund bleibt und noch viele weitere Geburtstage feiern wird.
Das war die Bachelorarbeit der Medienwissenschaftlerin Florentine Fendrich. Ihr hört Mikro Europa Tübingen auf der Wüstewelle. Denkt mal drüber nach, vielleicht selbst eine ähnliche Veranstaltungsreihe in Tübingen und Umgebung ins Leben rufen? Publikum wäre da, da bin ich mir sicher. Bevor wir nun zum Ende der heutigen Sendung kommen, möchte ich euch ein Stück von Jorge Carmichael and His Orchestra auflegen. Es ist ein Schellack-Klassiker aus dem Jahr 1930, Georgia on My Mind.
Georgia, the whole day through, just a little song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Georgia, Georgia, just a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. My Georgia, my Georgia, no peace I find. Just a little song keeps Georgia on my mind.
Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Mikro Europa Tübingen. Wir senden alle 4 Wochen sonntags von 12 bis 13 Uhr. Weitere Sondersendungen sind auch geplant. Dazu könnt ihr euch auf unserer Homepage unter mikro-europa.de informieren. Auf unserer Facebook-Page bekommt ihr einen Eindruck unserer Redaktion und wir halten euch auf dem Laufenden. Dazu Mikro Europa Tübingen in die Suchleiste eingeben. Heute gab es eine etwas durchgemischte Sendung, die aber trotzdem eines in sich vereint hat. Wenn man nur mit Leidenschaft und Hingabe an eine Sache herangeht, kann man sich seine Ziele und Träume verwirklichen. Dieses Schlusswort stammt tatsächlich von mir, Theresa Krampfl, und damit ist Schluss für heute. Redaktion hatte Ulrich Hägele, an den Reglern heute für euch Fabian Schaller.